Der Anlass ist, dass es sich zum 11. Mal jährt, dass 2013, eben am 9. Januar, die drei kurdischen Aktivistinnen Sakine Sanchez, Fidan Dojan und Leyla Şeylemiz ermordet wurden in Paris, im kurdischen Informationszentrum Paris, von einem türkischen Nationalisten. Also das war eigentlich eine Hinrichtung. Und das jährt sich zum 11. Mal und es jährt sich leider nicht nur die Ermordung, sondern auch, dass es seit 11 Jahren keine wirkliche Aufarbeitung von Seiten staatlicher Behörden gibt. Also der Täter ist auf sehr obskure Weise in der Haft gestorben. Und jegliche Verbindung zum türkischen Staat oder Geheimdienst wird immer noch abgesprochen, verschwiegen.
Es ist eine Gedenkdemonstration, also zum einen, wer waren genau die Ermordeten, denen ihr morgen gedenken wollt? Du hast gerade schon gesagt, kurdische Aktivistinnen. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr ins Detail gehen auch.
Sakine Sanchez, auch bekannt als Sarah, war die älteste von den dreien und sie war tatsächlich eins der Gründungsmitglieder der PKK, eins der einzigen zwei weiblichen Gründungsmitglieder und ja, war tatsächlich eigentlich bei allem mal dabei, also von der Gründung der PKK bis zum Kampf in den Freien Bergen im Irak. Dann war sie auch lange inhaftiert im Gefängnis von Diyarbakir und ist dann irgendwann auch nach Europa gekommen, um hier in der Bewegung aktiv zu sein. Und sie war halt vor allem auch bekannt dafür, dass sie den Raum, den sie für sich und ihre Position wollte, sich auch immer genommen hat, was auch nicht immer beliebt war in der Bewegung, dass sie das durchgezogen hat und auch immer sich stark gemacht hat, eben für eine emanzipierte Rolle der Frau in der kurdischen Freiheitsbewegung, was ja sowieso schon ein Ding ist, aber trotzdem auch noch forciert werden musste an mancher Stelle. Das war Sakine Sanchez und dann Fidan Dojan. Ist auch in der Türkei geboren und ist dann aber relativ früh nach Europa gekommen. Und hat hier dann vor allem sehr viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Also sie war eben in Paris im kurdischen Informationszentrum aktiv und auch im kurdischen Kongress in Brüssel, der so eine Art diasporische Vertretung sein soll. Und hat generell, also Spitzname war die Diplomatin, weil sie tatsächlich einfach sehr viel Diplomatie betrieben hat für die kurdische Bewegung, um die Sichtbarkeit der kurdischen Bevölkerung hochzuhalten und auch zum Beispiel für die Freiheit von Abdullah Öcalan öffentlich einzutreten. Und dann eben noch Leyla Şeylemiz, auch bekannt als Ronahe. Sie ist tatsächlich auch in der Türkei geboren, aber dann Anfang der 90er Jahre mit ihrer Familie hierher nach Halle gekommen und ist dann hier in Neustadt auch aufgewachsen. Und war auch sehr früh schon, vor allem in der kurdischen Jugendbewegung, aktiv und war das auch bis zu ihrem Tod 2013. Sie war zu dem Zeitpunkt erst 24 Jahre alt und war eben vor allem in der Jugendbewegung aktiv.
Danke für die ausführliche Einordnung noch einmal an der Stelle. Das ist ja jetzt sozusagen diese eine Facette von der Demonstration, die ihr da morgen veranstaltet, die ja so ein bisschen in der Vergangenheit liegt, vergangene Taten thematisiert, aber trotzdem ist ja die Politik, die die Türkei verfolgt, seitdem nicht großartig anders geworden, kann man sagen. Vor allem, wenn man jetzt nach Syrien guckt und dort in die kriegerischen Auseinandersetzungen türkeigestützte islamistische Milizen, Kämpferverbünde, die da in Krieg mit den Kurden verwickelt sind. Welche Rolle würdest du denn der Türkei gerade zuordnen? Also jetzt vielleicht ganz tagespolitisch, tagesaktuell, welche Rolle hat die Türkei gerade im Konflikt, im bewaffneten Konflikt mit den Kurden dort?
Da würde ich gerne auch das deutsche Außenministerium zitieren. Die Türkei ist der wichtigste Player in der Region aktuell. Und tagesaktuell, heute Nachmittag, hat das türkische Militär einen zivilen Konvoi südlich von Kobane bombardiert. Todes- und Verletztenzahlen sind noch nicht bekannt. Also die Türkei ist, wie du schon gesagt hast, in vollem Maße involviert. Nicht nur durch die Milizen, die sie unterstützt, das ist vor allem die SNA, das war aber auch die HTS lange Zeit, die mit Waffen und Ausbildung unterstützt wurden. Es ist aber auch schon seit Jahren das Problem, auch seitdem der IS offiziell besiegt war, dass IS-Kämpfer aus der Türkei, also IS-Kämpfer, die aus Syrien in die Türkei geflohen sind, wieder nach Syrien zurückgeschickt wurden, um da eben vor allem gegen die kurdische Bevölkerung, aber auch generell gegen die autonome Selbstverwaltung in Nordostsyrien aktiv zu sein. Und die Türkei hat sehr offiziell das Ziel. Also Erdogan verwendet verschiedene Worte. Ich glaube, bei seiner Siegesrede, bei seiner Wiederwahl letztes Jahr, war es der Term zerquetschen. Er möchte die kurdische Bevölkerung im eigenen Land zerquetschen und auch in Syrien und vor allem auch das autonome Projekt in Nordostsyrien zerstören. Dabei geht es darum, Territorium zu erobern. Also er spricht immer von einer 30 Kilometer Pufferzone in Nordsyrien. Und es geht eben vor allem darum, den demokratischen Widerstand der kurdischen Bevölkerung zu brechen. Und nicht nur der kurdischen Bevölkerung, es geht darum, verschiedene Ethnien, die dem türkischen Regime aus rassistischen und nationalistischen Gründen nicht passen, zu brechen. Also es ist einfach ungeniert völkerrechtswidriger Angriff auf zivile Strukturen, der da vorangeht und generell will die Türkei einfach ein großer Player sein in der Region, jetzt wo Assad gefallen ist und und Russland und der Iran deutlich geschwächt sind in Syrien, will die Türkei wahrscheinlich diesen Platz einnehmen. Dabei geht es um geopolitischen Einfluss, um nationalistische Bestrebungen in einer Großnation und teilweise geht es auch einfach um Öl im Nordosten von Syrien, um Erdgas, um Routen, die da verlegt werden sollen. Also ja, die Türkei hat sehr viele Interessen vor Ort und hat kein Problem damit, die auf egal welche Art und Weise durchzusetzen.
Welche Aufgabe seht denn ihr jetzt als Rojava-Soli-Bündnis auch hier in Halle in Deutschland in diesem Konflikt?
Also in erster Linie geht's um Sichtbarkeit, weil das alles, wie du ja auch schon angedeutet hast, ist nichts Neues. Das passiert seit 60, 70 Jahren mittlerweile fast. Und diese Angriffe, die jetzt zum Beispiel heute gegen Rojava passieren, die passieren seit 20 Jahren. Und wie ihr vielleicht merkt, wenn ihr das jetzt hört, so viel hört man davon nicht. Vor allem nicht in den Mainstream-Medien hat das Thema einfach sehr wenig Sichtbarkeit. Und auch der Freiheitskampf der kurdischen Bevölkerung hat wenig Sichtbarkeit. Das liegt eben zum einen vor allem daran, dass Deutschland sehr gut mit der Türkei verbandelt ist. Also da geht es vor allem sehr viel um Rüstungsexporte. Die Türkei ist der zweitgrößte Abnehmer für deutsche Rüstungsgüter global. Es geht auch um Wirtschaft natürlich, Handel und es geht auch um Migrationspolitik, weil die Türkei für Deutschland Geflüchtete fernhalten soll. Deshalb hat Deutschland kein Problem damit, beide Augen sehr fest zuzudrücken bei allem, was die Türkei macht, vor Ort und international. Und da ist eben unsere Aufgabe, eine Sichtbarkeit dafür zu schaffen, zum Beispiel mit einer Demo, oder wir hatten auch vor Weihnachten eine Kundgebung zur Situation in Syrien aktuell. Das ist eine Aufgabe. Wir haben auch Instagram und einen Telegram-Channel, den wir versuchen zu bespielen, so gut es geht, mit Informationen und weiterführenden Links. Es geht aber auch um Bildung, also Selbstbildung für uns als Gruppe und auch für ein öffentliches Publikum. Also wir machen immer wieder mal Bildungsveranstaltungen, um eben zu lernen, was ist eigentlich die kurdische Freiheitsbewegung, um was geht's in Rojava und tendenziell auch darum, was können wir vielleicht lernen, auch hinsichtlich von Rechtsruck. Und jetzt haben wir eine Wahl im Februar, wo wir eigentlich gar nicht wissen, was sollen wir jetzt denn machen. Und da gibt es durchaus auch in Rojava und der kurdischen Freiheitsbewegung Ansätze, die uns da wahrscheinlich ganz gut weiterhelfen könnten.
Das waren jetzt sehr viele Informationen, sehr verdichtet auch, was gut ist, was sehr spannend war. Aber für Radio als Medium ist natürlich so ein kleines Nebenbei-Medium. Deswegen vielleicht ganz zum Abschluss nochmal eine Frage. Wo kann man sich denn, wenn man sich weiterhin informieren möchte, über Rojava, aber auch die kurdische Bewegung und ja, wo kann man sich da informieren?
Tatsächlich sehr gut online. Da gibt es einmal das Rojava Information Center, findet man genau so. Da gibt es tagesaktuelle News, ein Archiv, was sehr umfangreich ist in verschiedenen Sprachen und auch eine Caption, die heißt Timeline Rojava. Da ist alles einmal aufgearbeitet. Das ist eine sehr gute Quelle. Sonst auch Chivaka Asadi, das ist auch ein kurdischer Informationskanal oder eine Website, das findet man online, aber auch auf Instagram, X glaube ich auch und Telegram auch. Und dann tatsächlich auch auf Telegram vor allem kann man bei Jugendinfo immer wieder tagesaktuelle Beiträge vor allem finden. Und sonst tatsächlich, ungewohnt mittlerweile, kriegt man sogar Infos bei Tagesschau 24, die gar nicht so schlecht sind. Seitdem Assad gefallen ist, ist anscheinend das Interesse gestiegen. Ist keine besonders kritische Berichterstattung, aber ist auf Deutsch und man sieht mal was.
Ich habe vielleicht noch was zu ergänzen, anfdeutsch.com.